Herzlich willkommen zu unserem Podcast Content Mosaik. Jeder Inhalt zählt. Wir, das sind Lars Stetten, Podcast- und SEO-Berater, und ich, Valerie Wagner, Journalistin und Podcasterin. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge Content Mosaik.
Werte, Haltung, Tonalität, die emotionale Seite in der Positionierung. Das ist das Thema, was wir heute mitgebracht haben. Und ja, da haben wir uns heute wirklich einiges vorgenommen. Und liebe Valerie, ich grüße dich. Wir Hallo. Haben heute, glaube ich, ein spannendes Thema mitgebracht, weil es nochmal eine Seite der Positionierung, die wir mal ein bisschen näher beleuchten wollen, nämlich die emotionale Seite. Und ja, worum geht's? Also klar, Positionierung ist natürlich ein Thema, was man aus vielen Blickwinkeln betrachten kann. Und viele gehen das Thema ja relativ sachlich an. Also über was biete ich an, was stelle ich ins Schaufenster, was sind meine Features, was sind meine Funktionen und so weiter. Aber wir kennen ja nun den Spruch, Menschen kaufen von Menschen. Und letztendlich kommt es natürlich auch darauf an, die richtigen Emotionen, die richtigen Gefühle rüberzubringen. Und ja, bei den Werten geht es natürlich letztendlich darum, Vertrauen aufzubauen. Ne? Also sind so deine Erfahrungen mit dem Thema Emotionen? Was triggert dich da?
Also Emotionen sind ja grundsätzlich im Business-Kontext total fehl am Platz. So sehr fehl am Platz, dass Corporate Influencer Bücher drüber schreiben, dass es doch wichtig wäre, Emotionen am Arbeitsplatz zu haben. Also, schwierig. Ich bin da so hin und her gerissen. Auf der einen Seite natürlich ist alle Entscheidungen, die wir treffen, und auch wenn es die rationalen Menschen nicht gerne hören und die analytischen, sind emotionale Entscheidungen. Also wir sind einfach Menschen, die Gefühle haben, und das beeinflusst uns, weil wir haben dann auch Hormone, wenn wir Gefühle haben. Also das ist halt einfach so. Und ich finde es immer spannend zu beobachten, wie dann doch so auf diese Sachlichkeit beharrt wird. und deswegen, also ich bin da. Ich weiß von mir, dass ich emotional bin und dass man Entscheidungen emotional trifft, dass es rational dass es kaum stattfindet. Und als Marke, glaube ich, kannst du nur überzeugen und Leute begeistern, wenn du emotional kommunizierst. Also das sieht man ja an einem iPhone, an Nike, an, was weiß ich, Adidas, an, keine Ahnung, McDonald's, an Coca-Cola, Weihnachtstruck und so weiter. Das spricht alles die Emotionen an. Und Emotionen sind ja nicht nur Liebe, Glück, Zufriedenheit, Wohlgefühl, Gemeinschaftsgefühl, sondern es ist auch, eine Emotion ist auch Macht, ja. Eine Emotion ist auch, ich bin der Größte, der Tollste, der Stärkste. Also, ja. Spannende Geschichte.
Ja, es gibt ja diese Grundemotionen, Also dazu gehört, wie du schon sagst, also natürlich Liebe, Macht, Vertrauen, Status, sind so Sachen, die natürlich total triggern. Jeder triggert was anderes, aber jeder kauft auch letztendlich nicht, weil die Software jetzt noch das Mega-Feature hat, sondern am Ende geht es halt natürlich auch darum, dass ich dem Unternehmen das auch abnehme und sage, okay, da bin ich, das bietet mir Sicherheit. Ja, das ist natürlich gerade in der IT zum Beispiel ist so ein Sicherheitsaspekt natürlich extrem wichtig, zum Beispiel häufig. Und dann wird das natürlich immer gerne gesagt offiziell, ja, ich habe das ja gekauft, weil das hat jetzt nochmal das Mega-Feature da gekriegt, aber letztendlich zahlt es halt auf das eigene Sicherheitsgefühl ein oder natürlich auch objektiv, natürlich kann es einfach zu mehr Sicherheit führen zum Beispiel. Also es gehört zusammen. Aber wir reden natürlich erstmal so ein bisschen über die Grundpositionierung, wie ich als Unternehmen mich darstellen will, und da ist einfach extrem wichtig, seine eigenen Unternehmenswerte zu kennen, und da geht es ja schon los. Was sind denn Unternehmenswerte? Und da lese ich ja immer so Sachen wie Qualität. Es kommt auch Qualität an. Oder es kommt auf Loyalität an oder auf es kommt auf starke Führung oder so an. Also oder es gibt halt so Werte, die nach außen getragen werden, wo ich immer denke, ja, das schreibt aber jeder auf seine Webseite. Und sind das wirkliche Unternehmenswerte oder sind das nur Phrasen oder sind das so oberflächliche, ja, so Aufkleber, die ich mir raufklebe? Weil ja, natürlich möchte jeder hohe Qualität haben, aber ich meine, das ist ja selbstverständlich, aber das ist ja nichts, weswegen ich irgendwo was kaufe, ne? Und deswegen, ich biete ja auch eigene Positionierungsworkshops an und da ist mir auch einfach extrem wichtig, einfach diese Werte zu definieren. Und ein wichtiger Punkt ist natürlich, so Werte müssen zur eigenen Zielgruppe passen. Ja, also was bedeutet das? Ich muss natürlich erstmal eine Zielgruppe kennen. Also ne, erst wenn ich meine Zielgruppe kenne, kann ich natürlich auch Werte auch nach außen bringen. Ja, es kommt auf die eigenen Werte an, aber ich muss natürlich auch die Werte meiner Zielgruppe kennen und das sollte miteinander matchen. Also wenn ich irgendwie, wenn meine Zielgruppe halt nur auf Sicherheit aus ist, aber ich habe halt, ich zeige auf der Webseite alles Richtung so Freiheitskontext, ja, dann passt es vielleicht nicht zusammen.
Ja.
Ja. Hast du da Erfahrungswerte in der Richtung?
Ja, also Lars, ich muss ehrlich sagen, ich habe da schon einiges erlebt, was so Werte und Selbstreflexion, Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung anbelangt. Das ist sehr unterschiedlich, wird sehr unterschiedlich gehandhabt und vieles ist halt einfach nur Werbung und wird halt vorne drauf geklebt und außen hui und innen pfui. Und deswegen passt eigentlich unser Content-Crime-Fall ziemlich gut heute, denn da haben wir was mitgebracht, weil sowas, ja, so Content-Marketing, da gehört schon ein bisschen Mut dazu, wenn man dann eine Haltung zeigen möchte und einen Wert zeigen möchte, da muss man schon, ja, da muss man schon stark sein und auch, wie sagst du immer, den Worten Taten folgen lassen und nicht nur bla bla, ne? Und deswegen, warte, ich spiel mal kurz ab, einen Moment. Content Prime. Genau, das heutige Content-Crime-File ist: Content-Marketing ist nichts für hochspezialisierte Unternehmen.
Genau, das stellen wir mal einfach mal als These so in den Raum. Und ja, es gibt natürlich Fälle, wo, ich sag mal, Content-Marketing eher so nicht so passend ist oder wo es nicht so, wo es eigentlich nicht üblich ist in gewissen Branchen, ne? Also ich sag mal, wenn du jetzt irgendwo Schrauben kaufen gehst, dann wirst du wahrscheinlich ja dazu kein Content-Marketing finden. Ne? Das sind irgendwie so Sachen, die es irgendwie tausend oder millionenfach gibt. Keine Ahnung.
Schade.
Oder
die arme Schraube. Ich meine, die fällt so viel zusammen. Da kann man so tolles, emotionales Storytelling dazu machen.
Ja, vielleicht gibt es sogar die Schraube, die, wo Content-Marketing funktionieren würde, wenn es denn die Spezialschraube wäre. Aber ich rede jetzt mal von dieser klassischen Schraube, die bei jedem locker ist, wollte ich beinahe sagen. genau, also die klassische Alltagsschraube. Aber ja, klassische Massenware ist eher nicht so üblich, sage ich jetzt mal, was Content-Marketing angeht, ne? Dann gibt es natürlich so hochregulierte Firmen, ja, also hochregulierte Branchen auch, so in der Pharmaindustrie. Ich glaube, also ich kenne jetzt selten, dass jetzt irgendwie die neuesten Rezepturen für Medikamente, dass dafür Content-Marketing gemacht wird oder so, ne? Ist vielleicht eher unüblich.
Ja, ne? Ja, aber da gibt es ja auch die Story behind. Also ich meine, wie die Medikamente den Menschen helfen.
Das ist
natürlich ist es reguliert, Gott sei Dank. Aber
genau, also insofern ist es natürlich nicht trennscharf. Ne? Also die Produkte selber werden dann vielleicht nicht im Content-Marketing gezeigt, sondern eher so die Story, wie du schon sagst, die Story behind. Insofern kann man das nicht so ganz abgrenzen, aber es gibt vielleicht Themen.
Also, dann müssen wir mal kurz, sorry, wenn ich dazwischen grätschen muss, aber dann ist für dich Content-Marketing nur fürs produzierende Gewerbe mit Produkten und Dienstleistungen?
Nee, auf keinen Fall. Aber es gibt halt Branchen, in denen es halt, ich sage mal, weniger üblich ist, Content-Marketing zu machen. Ne? Also darum ging es mir.
Okay. Aber wir finden trotzdem, dass sie das machen sollen,
Ja, also
oder?
Ich meine, das Du findest immer einen Weg, irgendwie Content-Marketing zu machen. Ne? Wie du schon sagte, Heinz Scenes ist der klassische Fall. Es gibt natürlich nur, sagen wir, wo du das Produkt nicht so ins Schaufenster stellst. Ne? Da, das ist dann ja, so, weil es einfach nicht, weil es nicht geht, weil es vielleicht auch, weil du dann auch rechtlich einfach das nicht machen kannst. Ja. Und dann gibt es vielleicht auch, und vielleicht brauchst du auch gar keinen Content im Markt zu machen, weil du gar keine Konkurrenten hast. Das wäre natürlich auch ein schöner Fall. Ja. Ne?
Das, ja, das wäre natürlich super. Aber dann ja, das ist auch langweilig, oder?
Aber
das
sind natürlich auch die wenigsten. Ne? Also insofern, ja, wir sprechen uns ja hauptsächlich mit denen natürlich, die, wo es Content Marketing Sinn macht. Und das sind natürlich mal 99% aller Unternehmen. Und ja, was sind denn so typische Aussagen von so hochspezialisierten Unternehmen, warum sie kein Content-Marketing machen?
Ja, wir kennen alle unsere Kunden, höchstpersönlich.
Ja. Ja, okay. Habe ich schon gehört, ehrlich gesagt. Also das ist gar nichts, da lachen wir jetzt vielleicht ein bisschen drüber, aber das ist so.
Ja, nee. Das höre ich,
also
ich auch.
Also das ist so dieses, wenn du so in einer Bubble drin bist und du denkst, du hast ja sowieso nur da deine, du hast ja so ein Produkt oder du hast eine Produktionsmaschine, die kostet 500.000 Euro und dann kennst du halt deine 20 Kunden sozusagen, theoretisch. Ja.
Oh, sehr schön ist der nächste Punkt. Unsere Zielgruppe hört keine Podcasts oder liest keine Blogs. Neulich habe ich jemanden sagen hören zu mir, also die Leute lesen ja kaum noch Bücher, die Jugend guckt ja nur noch TikTok-Videos. Da denke ich mir, nee, da gibt es Studien, die belegen, dass auch die Jugend wieder Bücher liest. Und seien es nur E-Books, aber sie liest auch längere Texte.
Ja, das wird natürlich immer, wenn irgendwas nicht funktioniert, wird immer gerne, wenn irgendwelche Thesen an die Wand gehauen. Ne? Also das ist halt immer so. Ja.
Oder unser Newsletter wird nicht gelesen. Doch, die Öffnungsrate ist über 70%, über der Benchmark.
Oder dein Newsletter, kein Wunder, dass der keiner liest, weil der ist ja nur mit Werbung vollgeklatscht. Also, das wäre so die andere Seite sozusagen. Ja. Also, das ist natürlich auch immer so eine Sache, wo schnell mal, wie ich schon sagte, so Thesen aufgestellt werden und
das finde ich auch schön, was du da aufgeschrieben hast. Wir geben kein Wissen kostenlos raus, sonst wird es kopiert. Sorry to say, aber es war alles schon
da. Ja, und in KI und in KI-Zeiten kopiert. Und erst mit KI noch viel mehr. Genau. Und, ja, klar, ich verstehe diese Angst natürlich. Ne? Wir wollen nicht, dass auf einmal die Details da draußen zu finden sind.
Ja, ich möchte jetzt hier, ich sage das hier so flapsig, ne, weil man es einfach schon zu Genüge gehört hat. Ich verstehe diese Ängste auch. Aber man muss halt auch ein bisschen aus dem hinterm Ofen vorkommen, ne? Das ist halt einfach heutzutage so. Transparenz ist halt wichtig.
Ich kenne viele, die halt denken, ja, wenn ich halt was preisgebe, dann ist das ja so eine Art von, wie so ein Marktschreier, und das möchte ich ja nicht sein. Ja, so nach dem bla bla bla. Mhm.
Ja, und am Ende will es doch jeder sein.
Am Ende geht es natürlich darum, auch das sich nach außen zu präsentieren. Und das Content-Marketing kann ja einfach so smart sein, dass es trotzdem noch neugierig macht. Ja, es geht ja nicht darum, jedes Detail da rauszubringen. Ja, also insofern, wie geht es denn richtig? Was ist denn so ein guter Ansatz?
Naja, also erklärungsbedürftige Produkte oder auch Dienstleistungen, ja, wo man ja am Ende gar kein Produkt hat, sondern eine Dienstleistung kauft, die ja meistens, lassen wir das, die Details, also Dienstleistung ist jedem ein Begriff, die müssen ja verstanden werden, bevor sie gekauft werden. Deswegen zum Beispiel fundierter Inhalt oder Experteninterviews im Podcast oder ausführliche Blogartikel mit How-Tos und Anleitungen, die bauen halt Vertrauen auf. Und zwar nicht nur beim Mensch, sondern bei der Suchmaschine und auch bei der KI. Da hat man drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Wunderbar.
Ja, und gerade im B2B-Bereich zum Beispiel, da gibt es ja wirklich hochspezialisierte Produkte und die werden auch gesucht. Ja, also das wird halt, nur weil jetzt kein Suchvolumen, also Suchhäufigkeit von 1000 Mal im Monat ist, sondern dann wird vielleicht nur 10, 20 Mal im Monat gesucht, aber die Leute suchen danach. Das findest du manchmal in den Tools nicht wieder, weil das halt so speziell ist. Aber das wird danach gesucht. Und gerade in KI-Zeiten hast du die Möglichkeit, noch viel spezialisiertere Fragen zu stellen. Und ja.
Und aber da habe ich eine Zwischenfrage, du als SEO-Profi. Es heißt ja, dass man jetzt durch die KI weg muss von diesem Suchvolumen. Ist es so?
Naja, also das Suchvolumen ist halt nicht mehr der einzige Kennwert sozusagen. Ne? Also klar, ist immer noch gut. Natürlich ist es schön, wenn nach was häufig gesucht wird. Ja, aber es geht natürlich auch ein bisschen darum zu gucken, wie werde ich halt häufig erwähnt mittlerweile. Das ist auch wichtig, zum Beispiel, weil diese Links werden halt immer seltener geklickt. Aber es ist natürlich, wenn ich in so einem Suchergebnis bei Google in diesen KI-Antworten erwähnt werde, das ist auch halt viel wert. Das wird halt sozusagen dieses Suchvolumen nicht abgedeckt. Aber ja, letztendlich gibt es halt verschiedene Ansätze und nachher ist Suchvolumen ist halt nur einer davon, also ein Kennwert.
Ja, und was auch noch wichtig ist, dieses Know-how-Teilen erhöht halt auch das Expertentum. Und da gibt es ja sogar bei Google so die, wie heißt
Quality, Rater Guidelines
oder genau. Und da EEAT, ne? Experience, Expertise, Authority und Trustworthiness. Und ja, das ist natürlich hat die Konkurrenz auch Basiswissen oder Wissen, aber trotz dessen, dass du Wissen rausgibst, kennen ja die Wettbewerber die Strategie nicht. Ja. Also das ist ja trotzdem, und man hat natürlich auch immer ein USP. Und eben, also,
ja.
Eigentlich ist doch alles klar. Ich weiß gar nicht, warum wir darüber sprechen müssen.
Vielleicht kurzes Fazit, also gerade hochspezialisierte Unternehmen sind eigentlich prädestiniert, um ihr Expertentum zu zeigen, weil sie ja, wie der Name schon sagt, Spezialwissen haben. Und das ist ja einfach ein USP, ein Alleinstellungsmerkmal, was es sich lohnt, nach außen zu zeigen. Und nur, weil es vielleicht dann nicht 1000 Suchanfragen pro Monat dafür gibt oder so, heißt es nicht, dass es sich halt nicht lohnt. Ganz im Gegenteil, man kann das genial über die einzelnen Formate und der eine nutzt halt einen Podcast, der andere nutzt einen YouTube-Kanal, der andere ist sonst wo unterwegs. Das kann jeder machen, wo er am besten sich wohlfühlt. Ja, und dann funktioniert das auch.
Ja. So, jetzt machen wir aber fertig hier mit dem Content-Crime-File. Jetzt reden wir da ja schon fast eine ganze Folge drüber.
Weiter geht's in der...
Weiter geht's. Genau, und wir starten jetzt, also im Grunde geht es jetzt hier nicht ums Content Crime Fall in dieser Folge, liebe Hörerinnen und Hörer, sondern wir sind beim Thema Emotionen in der Positionierung und wir haben schon drüber geredet, Werte als Fundament der Marke, genau, die Taten sollen sichtbar sein und keine Interpretation zulassen und zur Zielgruppe passen, das hattest du gesagt, Lars, und jetzt... jetzt bringen wir ein paar Beispiele für die Leitfragen zur Wertefindung. Denn das ist ja schon auch wichtig zu wissen, wie man seine Werte findet, wenn man das jetzt zum Beispiel noch nicht hat oder wenn sich das nicht automatisch ergibt. Manchmal ist das ja, wächst das ja so automatisch, so in stillem Einvernehmen. Ne? Plötzlich ist das so, genauso wie Unternehmenskultur. Das ist ja eigentlich auch nichts von oben Festgelegtes, sondern das ist was aus dem Verhalten der Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten,
entstehen sollte, ne?
Genau. Genau.
Richtig.
So, also, was motiviert mich jeden Tag, diese Arbeit zu tun? Das ist zum Beispiel eine Frage, beziehungsweise die Antwort darauf könnte einen Wert zutage fördern. Ich mache mal weiter. Wie sollen sich Kunden und GeschäftspartnerInnen in Kontakt mit mir fühlen?
Finde ich eine hochspannende Frage. Ne? Also hast du dich das schon mal gefragt? Also wie sollen sich Geschäftspartner fühlen, wenn sie mit mir in Kontakt treten? Finde ich eine hochspannende Frage.
Ja, vor allen Dingen könnte ich sie gar nicht beantworten. Also im besten Fall.
Ja, aber das ist genau die Sache. Ne? Also was ist denn, worauf kommt es denn an? Ne? Und das ist denn, wenn man ein bisschen tiefer reingeht und diese Selbstreflexion mal wirklich startet, mal so richtig ein Brainstorming macht, worauf kommt es denn an? Kommt es mir denn auf so ein Sicherheitsbedürfnis an oder was weiß ich? Was ist für mich dann besonders wichtig? Ja?
Dann die nächste Frage. Welche Fehler verzeihe ich?
Auch eine Frage, die total einfach ist, aber glaube ich gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil jeder hat auch eine andere Toleranzschwelle, ne? Also das kennst du bei Mitarbeitern ja gut, also wo der eine er hat einen Fehler gemacht und dann wird er sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Nee, das war die Software oder so, ja. Oder ja, genau. Oder ja, keine Ahnung, Ausreden gibt's. Und der andere entschuldigt sich 20 Mal, das ist vielleicht das andere Extrem, ja. Wo du sagst, oh, jetzt hör doch mal auf. Also ist auch eine Art, wie gehe ich mit Fehler um, und da ist jeder anders. Aber das gibt natürlich eine Art, wie man kann ja eine Fehlerkultur in einem Unternehmen etablieren. Und wenn man das mal sozusagen von der Führungskraft angesprochen wird, wie gehen wir mit Fehlern um, dann ist es, glaube ich, sehr wertvoll, weil nach außen hin nur zu zeigen den Kunden, ja, wir sind die Tollsten, wir machen nie Fehler, ja. Ist auch die Frage, ob das so richtig ist.
Dann die nächste ist, welche Prinzipien leiten mich bei einer schweren Entscheidung?
Geht in eine ähnliche Richtung, ne?
Ja.
Also das.
Finde ich auch. Das ist total schwierig. Die nächste Frage ist total schwierig. Welche Spuren möchte ich mit meiner Arbeit hinterlassen? Jetzt stell dir das mal vor.
Klingt fast philosophisch,
jetzt,
ne?
Und jetzt überleg mal, du arbeitest in einem Rüstungskonzern.
Ja, aber auch
oder
da.
In einem Krankenhaus.
Ja. Aber da, genau, du hast ja natürlich Bereiche, Branchen gesucht, die sehr werteorientiert sind. Ja, das kann man jetzt, also auch ein Rüstungskonzert hat Werte, man soll es nicht glauben. Und da geht es natürlich, da geht es vielleicht um Sicherheit, ne? Also das kann ja, wäre jetzt so das Offensichtliche, aber ich meine, da kenne ich mich nicht so aus, ehrlich gesagt. Aber im Krankenhaus kann ich mir das schon vorstellen. Und das ist ja auch ein Bereich, der total wichtig ist, weil da wird ja auch auf dem Rücken der Mitarbeiter werden ja mit Werten auch Entscheidungen getroffen, ja. Nach dem Prinzip ist es normal, dass wir bei uns einen 14 Stunden Job haben, weil wir wollen ja das Beste für unsere Patienten geben oder sowas. Aber es ist auch eine heikle Aussage, ne? Also insofern finde ich das schon spannend, sich darüber genau im Klaren zu sein, wo sind auch die Grenzen. Also finde ich eine super spannende Frage.
Und die letzte Frage, welche Art von Kunden passt nicht zu mir? Und das, finde ich, ist manchmal einfacher zu beantworten, als welche Kunden passen zu mir. Mit wem möchte ich nicht zusammenarbeiten?
Genau, also wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, also jetzt mit meinen Kunden, und die haben gar keinen Plan davon, mit wem sie eigentlich zusammenarbeiten wollen, dann kann man immer erst die Frage, mit wem willst du eigentlich nicht zusammenarbeiten? Und das ist eigentlich ein super Ansatz, um sich dann dem auch zu nähern, weil da fällt einem gleich jeder, habt da ein Beispiel. Naja, ja klar, also der Klaus, der passt ja gar nicht zu mir, ja. Der ist ja, hat ja so eine hochnäsige Art und Weise oder so, ja. Also.
Total interessant. Ne? Ja, das stimmt. Genau, und du hast uns auch noch so Methoden zur Wertefindung mitgebracht, oder wir haben das mitgebracht und haben uns ein paar ausgesucht, die wir so ein bisschen vorstellen wollen. Und ich fange da mal an mit der ersten. Das ist die, und das finde ich total spannend, weil das genau eigentlich das ist, es ist so diese, so ein bisschen auch eine Graswurzelbewegung. Kennst du Graswurzelbewegung?
Ich kenne das so ein bisschen aus dem Softwarebereich, ehrlich gesagt. Aber genau, definier mir, wie du das definieren würdest, oder sag mal, wie du es definieren würdest.
Ja, also die Graswurzelbewegung ist eigentlich, das entsteht in einem Unternehmen mit einer tollen Kultur, dass Dinge, die das quasi die Basis, also die Mitarbeitenden und nicht, also es ist nicht top-down, sondern bottom-up Führung, und dass quasi alle Veränderungen, Transformation kommt aus der Graswurzel, ja, also von unten nach oben und übernimmt dann quasi und wird dann ins Unternehmen getragen. Das nennt sich die Graswurzelbewegung. Und deswegen finde ich so eine Mitarbeiterbefragung, das ist ja eine interne Wertereflexion. Ja, das passiert, also wenn man das macht, ne, das ist ja schon mächtig. Also weil meistens im Vorstand sitzen 2-3 Leute und Mitarbeiter sind irgendwie 900 vielleicht oder noch mehr oder auch 500, 300 oder so. Also wenn man die befragt, ne, mit einer anonymen Umfrage oder als moderiertes Gespräch, einfach mal nachfragen, welche Werte ihnen wichtig sind oder welche sie sehen im Unternehmen. Und da gibt es natürlich auch Vor- und Nachteile. Hast du sowas schon mal erlebt, dass es so gelebt wurde, das mit den Werten?
Nee, weil das, glaube ich, in kleinen Unternehmen auch nicht so üblich ist, sozusagen, weil man immer das Gefühl hat, naja, ich weiß ja eh, ich kriege eh alles mit, sozusagen. Als, ich glaube, bei Unternehmen, die mehr als 100 Mitarbeiter haben, da macht das noch besonders viel Sinn, wobei ich nicht sagen will, dass das nicht auch mit Kleinunternehmen mit 10 Mitarbeitern funktionieren könnte. Ich habe es selber noch nicht erlebt. Ich hätte gerne so einen Chef gehabt, der mich mal sowas anonym gemacht werde. Wobei das natürlich, wenn du nur mit 10 Unternehmen, mit 10 Mitarbeitern bist, dann kannst du es vielleicht sogar rauskriegen, wer was gesagt hat, sozusagen. Ja, das stimmt. Aber da könnte man
ein moderiertes Gespräch führen.
Genau, ne? Es gibt natürlich Lösungen dafür, dass der Mitarbeiter da vielleicht auch offen ist. Genau. Aber die Fragen müssen natürlich auch sehr strukturiert sein, sodass du auch vernünftige Antworten kriegst. Du kannst es natürlich auch.
Da geht sie jetzt schon viel zu sehr rein. Wir müssen jetzt hier keine Mitarbeiterbefragung erstellen.
Aber ich finde es total spannend. Also finde ich einen total super Ansatz und ich glaube, er wird viel zu selten gemacht.
Ja, das glaube ich auch. Also die Vorteile liegen ganz klar darin, dass du halt damit einen realistischen Blick auf gelebte Werte, also nicht auf diese Werte auf Papier, sondern auf die echten gelebten Werte bekommst. Mhm. Meistens, und Menschen mögen das, wenn sie nach ihrer Meinung gefragt werden, stößt auf hohe Akzeptanz, also die Teilnehmerquote ist auch hoch. Und das ist noch viel wichtiger, weil das hängt ja alles zusammen, es fördert die interne Kulturentwicklung, weil diese Werte, die stecken ja schon im Unternehmen. Mhm. Also jeder Mitarbeiter bringt ja da was mit, ne? Was natürlich ein Nachteil ist, ist es zeitaufwendig, je nach Anzahl der Mitarbeiter auch, ne? Und es braucht eigentlich schon eine gute Unternehmenskultur, um dieses Vertrauensklima zu haben, dass eben die Leute sich öffnen und da ehrlich antworten. Und was auch wichtig ist, Widersprüche oder Missverständnisse müssen eigentlich sofort moderiert werden. Ja, also da ist auch, das kann man jetzt nicht machen, wenn man gerade dabei ist, sein Intranet aufzubauen, sondern da brauchst du das schon. Also das muss kommunikativ sehr, sehr gut begleitet werden. Mhm. Das kann man nicht so aus der Hüfte schießen. Ja. Nee, finde ich auch cool. Ja.
Ja.
Und gut, mache ich weiter mit dem nächsten?
Genau, machen wir noch einen. Wir haben noch einen spannenden Methode mitgebracht.
Genau. Also wir haben auch noch, und das ist ja, wir lieben ja Geschichten. Ja, wenn wir könnten, würden wir heute noch am Lagerfeuer sitzen und uns die Geschichte, oder in der Höhle und uns die Geschichten erzählen. Die Storytelling-Methode mit wertvollen Geschichten. Und das finde ich total nett, weil das nämlich auch richtig, also damit könnte man sogar Mitarbeiterzeitungen füllen, ja, interne Kommunikation damit füllen. Also ich habe schon wieder 1000 Ideen. Mhm. Und zwar Teilnehmende erzählen eine konkrete Geschichte, die typisch fürs Unternehmen ist. Mhm. Also das ist so, und das ist so besonders schön, gerade auch, wenn du neue Mitarbeiter und alte Mitarbeiter oder ältere Mitarbeiter oder langjährige, nicht alt im Sinne von alt, sondern langjährige Mitarbeiter zusammenbringst. Die haben so Anekdötchen. Ja. Das ist einfach so. Und daran sieht man auch schon ganz, ganz viel. Und dann sind wir bei der Emotionalität, weil es ist einprägsam, es ist emotional aufgeladen. Man merkt sich das, ja, man sagt, hey, der hat mir diese Geschichte erzählt. Ah, cool, da gehe ich nochmal hin. Ja, frag nochmal das und das oder was auch immer. Mhm. Und es macht auch diese Werte erlebbar. Und es ist natürlich, wie schon gesagt, alt und jung, neu und langjährig. Es ist ideal für gemischte Gruppen. Das ist einfach, die Neuen lernen einfach von diesen Geschichten. Ja.
Ich glaube, es gibt keine ehrlichere Methode als die, ehrlich gesagt. Weil die ist natürlich, wenn du die anwendest.
Und wo passieren die? Ja. Wo passieren die? Die passieren ja nicht nur moderiert, also weil jetzt hier irgendein Geschäftsführer oder eine Geschäftsführerin gesagt hat, ach, jetzt machen wir hier mal die Storytelling-Methode, damit wir unsere Werte rausfinden. Nein, die passieren jeden Tag an der Kaffeemaschine, am Umgang miteinander, am allem Möglichen. Also das ist richtig spannend, ja. Und da liegen auch schon die Nachteile. Es ist eigentlich eine gute Moderation notwendig. Und damit stirbt das Ding eigentlich schon. Weil so Geschichten und Anekdötchen erzählt ja nicht einfach irgendjemand einfach so, sondern da muss ja die Umgebung stimmen, da muss die Stimmung stimmen, da muss es locker zugehen, da muss man gut drauf sein, ja. Also das glaube ich auch, wir haben es jetzt zwar trotzdem mitgebracht, aber ich glaube, sowas kann man gar nicht.
Ja, ich finde es total spannend. Also ich habe dann leider keine Erfahrungswerte. Ich glaube, was halt auch ein Punkt ist, es werden ja so extreme Situationen, werden, glaube ich, dann auch überbewertet. Weil wenn du, denn die Geschichten entstehen ja manchmal in so einer Extremsituation oder abskurrieren Situation oder so weiter. Und dann, wenn du so eine Geschichte erzählst, denkst du ja, boah, was ist denn das für ein Unternehmen, ja? Also, weiß keine Ahnung, was passiert. Und genau, dann, würde ich ja auch als dann würdest du denken, also entweder wird es total überpositiv oder übernegativ sozusagen dargestellt werden. Ja, und das ist so ein bisschen das Problem bei den Geschichten. Wenn du natürlich extrem viele Geschichten hast und das mega super analysieren kannst, kriegst du es vielleicht hin. Aber wenn du so ein, zwei Geschichten hast, die sozusagen rausstechen, dann kann das natürlich auch ein total falsches Bild darstellen. Also das finde ich so ein bisschen das Problem. Ja.
Genau, das steht hier auch, Gefahr von Einzelfallverzerrung. Ja, genau. Und man kann es halt nicht schriftlich auswerten. Aber das ist eben genau, das ist so das, was so still und heimlich nebenbei an der Kaffeemaschine oder keine Ahnung wo, auf dem Weg zur Arbeit, von der Weg nach Hause erzählt wird. Ja, und dann habe ich meine Lieblingsmethode, die finde ich eigentlich am allercoolsten, da habe ich auch in dem Zusammenhang eine kleine Geschichte, aber jetzt erzähle ich es erstmal, die Kundenperspektive einbeziehen, denn wofür machen wir das denn alles, ne? Wenn uns keiner Geld dafür gibt, dann brauchen wir es auch nicht machen. Genau, die Kunden werden befragt, warum sie sich mit dem oder was sie mit dem Unternehmen verbindet und warum sie loyal sind. Und die Vorteile sind, dass es eben das Selbstbild, also es stärkt den Außenblick, also von den Unternehmenslenkern auf das Unternehmen und korrigiert auch das Selbstbild, ne? Mhm. Hilft bei der Markenentwicklung und stärkt die Kundenbindung. Und die Nachteile sind, dass es nur sinnvoll ist bei vorhandener Kundenbindung, ne? Also wenn du nur unzufriedene Kunden hast, dann ist ein bisschen, vielleicht sollte man da vorher so ein bisschen das Reklamationshandling überprüfen, bevor man eine Kundenbefragung durchführt. Mhm. Gefahr von oberflächlichen Antworten, klar, weil die werden wahrscheinlich nicht nur von einem Unternehmen angefragt, sondern vielleicht auch von mehreren. Und was natürlich auch ein Nachteil ist, aber ja, so ist es halt, die Kunden sehen nur einen Ausschnitt. Ja, okay. Das, aber jeder sieht nur einen Ausschnitt, nämlich so, ne? Seinen. Also, ne?
Ja, aber ich finde halt die schon mega wertvoll. Und Kundenperspektive, das ist immer so banal, klingt das, ne, die Kundenperspektive einzunehmen, aber das ist halt so machtvoll, weil da kriegt man halt wirklich die richtigen Antworten. Und
da habe ich eine kleine Geschichte dazu, eine ganz kurze nur. Und zwar habe ich in einem Unternehmen, in dem ich mal als Innovationsmanagerin tätig war, das Projekt gewonnen, quasi eine App zu entwickeln für die Kunden. Und dabei ging es um also einen Stromnetzbetreiber. Das ist jetzt eher ein trockenes Thema. Mhm. Und da habe ich auch Interviews, oder wir haben in dem Projektteam auch Interviews durchgeführt. Und am Ende kam raus, wir brauchen keine App. Und dann haben wir die App nicht gemacht.
Cool.
Und das ist, also, ne, das ist, aber wir haben den Wunsch der Kunden entsprochen. Und wir haben uns Geld gespart.
Also, ja, das finde ich aber total gut, wertvoll, dass du es sagst, weil eine Entscheidung kann ja auch sein, etwas nicht zu tun.
Und, richtig, und das vergessen wir, weil wir immer alles tun, alles für den Kunden. Naja, am Ende braucht er das vielleicht gar nicht. Ja.
Zum Beispiel, genau, weil er vielleicht ganz andere Ansichten oder ganz andere Vorgehensweisen hat oder sonst wie. Das kann ja alles sein. Ich habe auch noch eine Methode mitgebracht.
Ja, du setzt dich jetzt aufs Rad, habe ich gehört.
Naja, ich drehe am Rad.
Oh Gott.
Am Glücksrad, nein.
Ah, ja, sehr gut.
Genau, in dem Fall drehe ich am Wertrad. Und das ist letztendlich eine Visualisierung von Werten. Ja, also wir haben jetzt ja Methoden vorgestellt und man muss jetzt sagen, diese Methoden sind hauptsächlich natürlich auch Methoden, die entweder voraussetzen, dass man schon Kunden hat, oder dass man die halt auch ein bisschen größeren Unternehmen gut funktionieren. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel selbstständig bin und vielleicht noch gar nicht so viele Kunden habe und vielleicht sogar in der Gründung begriffen bin und trotzdem meine Werte finden will, dann geht es natürlich erstmal darum, wie fange ich an? Und da gibt es das Werterad zum Beispiel. Das ist letztendlich eine Visualisierung von Werten, die halt auch schon Ja, man kann sich das, es gibt es auch runterzuladen, einfach mal danach googeln oder so, ja, dann kann man sich das mal runterladen. Da werden diese ganzen Werte nach einzelnen sozusagen Schwerpunkten auch segmentiert, Werte zu Sicherheit oder Werte zu Freiheit und so weiter. Und dann kann man das Schöne an diesem Rad, die sozusagen die Werte, die sich sozusagen entgegengesetzt sind, die sind auch sozusagen visuell dann gegenüberliegend. Das heißt, man sucht sich dann sozusagen der Werte raus, die zu dem eigenen Unternehmen passen. Und man kriegt ein Gefühl dafür, sind das denn sozusagen entgegengesetzte Werte und passen die Werte zueinander. Und auch Werte, die halt nebeneinander liegen, liegen halt auch sozusagen in diesem Rad mehr nebeneinander. Mhm. Und so findet man auch vielleicht Werte, die einem vielleicht so erst im Blick auch gar nicht eingefallen werden. Ach ja, weiß ich, der einen Wert, weiß ich, Loyalität oder so oder was auch immer, dann ist es vielleicht ein anderer Wert, der sehr ähnlich ist, den kann ich auch mit dazu nehmen. Also ich einfach mal danach googeln, Werterat. Es hat einen
also wir googeln nicht, ich verlinke das in den Shownotes.
Natürlich verlinken wir das auch für jeden. Oder es gibt ja 1000 Möglichkeiten, wie man daran kommt. Aber ich empfehle, es ist einfach ein schöner Ansatz und ich werde es auch immer mehr nutzen in meinen Positionierungsworkshops, weil es einfach ein schöner Ansatz ist, um sich selber auch zu positionieren, was das Thema Werte angeht.
Ja. Und dann hast du noch einen, oder? Die Vorbilderanalyse.
Genau, wo du das gerade sagst. Dazu auch eine kleine Anekdote. Die liebe Sabine Askedom, wir hatten vorhin schon festgestellt, wir kennen sie beide. Ein Coach, das trifft es eigentlich gar nicht. Die Frau ist so ein Tausendsasser. Ich glaube, die ist auch noch künstlerisch unterwegs. Also eine Wahnsinnspersönlichkeit, kann man einfach so sagen. Und die durfte ich mal live erleben. Und da hat sie halt auch sozusagen so eine Art Live-Positionierung gemacht, wenn du so willst. Und es wurden Leute auf die Bühne gebeten und vorher sollten wir halt so eine Übung machen. Und da sollten wir uns überlegen, was haben wir für ein Vorbild? Ich mache das jetzt, verkürze mal die Methode, die war jetzt ein bisschen komplexer. Und dann sollten wir überlegen, was sind denn typische Eigenschaften dieser Vorbilder? Und als wir das überlegt haben, war letztendlich der Twist, diese Eigenschaften dieser Vorbilder sind genau die gleichen Eigenschaften, die auch uns, die zu uns passen. Also, das heißt, die Vorbilder, die Eigenschaften unserer Vorbilder sind letztendlich auch Werte, für die wir stehen. Ja, und das ist sozusagen dann eine Möglichkeit, auch an Werte zu kommen, indem ich mir darüber nachdenke, wer ist denn so ein Vorbild und was zeichnet denjenigen oder diejenigen aus? Ja.
Ja.
Ja. Also eine super geniale spannend. Methode. Auch da können wir vielleicht mal was verlinken dazu. Wie gesagt, leicht verkürzt dargestellt, aber eine super Methode, die ich super empfehlen kann einfach.
Aber da gibt es ja auch Nachteile, ne, so ein bisschen, dass man so.
Ja.
Aber da, also das im weiteren Verlauf dieser Folge werden wir da auch noch drauf zu sprechen kommen, dass man auch fremde Werte übernimmt. Ne? Also man,
klar.
Man muss da ja schon. Das muss ja schon wirklich passen. Und es könnte auch sein, dass man es falsch interpretiert.
Also, na klar. Also, das ist immer so eine Sache. Muss natürlich immer abgleichen. Ne? Also, sind die Werte letztendlich, sind das wirklich meine Werte? Aber es ist halt ein guter Ansatz. Ne? Aber dazu werden, wie du schon sagst, dazu werden wir ja gleich nochmal kommen.
Ja. Tipptopp. Also ja, ich finde es spannend. Natürlich, wie gesagt, ist es schon eine mutige Sache und es ist auch nicht so einfach oder nicht so schnell aus dem Ärmel geschüttelt, sich als Unternehmen, egal ob Konzern, KMU oder auch als Einzelunternehmer, sich damit zu beschäftigen. Also das braucht schon Gehirnschmalz, ja. Und da steht natürlich auch die Frage im Vordergrund, Lars, was bedeutet denn Haltung im Business-Kontext überhaupt? Gleich geht's weiter. Ihr findet Lars übrigens auf rundumsichtbar.de oder auf LinkedIn unter Lars Stetten und mich auf valerie-wagner.de und auch auf LinkedIn unter Valerie Wagner. Viel Spaß beim Weiterhören. Ich meine, heutzutage können wir uns ja mit Haltung und Werten ganz schön verfranzen, weil es gibt viele Möglichkeiten, aber mindestens genauso viele Fettnäpfchen, in die man treten kann.
Ja, und viele denken jetzt vielleicht bei Haltung gleich, dass ich mir ein politisches Statement oder was ablegen muss, ne? Also darum geht es aber meiner nach gar nicht, sondern es geht erstmal um so eine Grundhaltung, wie einfach eine Meinung zu Themen zu haben. Also wie ich halt natürlich, weiß, wir haben ja zum Beispiel eine Folge jetzt über Spotify und RSS-Feed auch aufgenommen, ne? Das ist ja auch ein Thema, was sozusagen auch eine Haltung mit sich bringt, ja? Das heißt, wir haben eine Haltung, wir sind für offene, transparente Systeme. Ja, ist eine Haltung. Ja. Wir können ja auch sagen, nö, Bequemlichkeit geht über alles, der Rest kümmert mich nicht. Ja, also insofern, das finde ich auch. Und ja, aber natürlich ist man, wenn man eine Haltung hat, ist man Kritik ausgesetzt und die muss man natürlich auch abkönnen. Ne?
Ja, und da sollte man sich als Einzelunternehmer oder Unternehmerin und als Konzern oder KMU kommunikativ aufstellen, auf jeden Fall. Also man kann nicht einfach mit einer Haltung vor die Tür latschen und dann ganz überrascht sein, wenn dann da tatsächlich auch Menschen zurücksprechen oder widersprechen. Das finde ich auch immer sehr interessant. Also das muss vorbereitet sein.
Also die Besten sind ja die Social Media Auftritte, wo die Leute eine provokante These raushauen, also ein Unternehmen, und dann gibt es Kommentare und die werden nie beantwortet. Also dann sind so die. Ja, dann merkst du, okay, da habe ich unseren Social Media Manager rangesetzt oder vielleicht einen Studenten oder so. Und du merkst aber, das war einfach mal so rausgepustet und es gibt aber nie eine Antwort dazu. Dann weißt, ist auch eine Haltung, ne? Eine ignorante Haltung.
Ja, genau, ja, das ist so. Das ist dann so, das machen wir jetzt mal, weil es gerade alle machen und dann wird es nicht moderiert. Ja, stimmt. Also, und schon ist man unglaubwürdig. Zack, so schnell geht's.
Ja,
und natürlich ist Haltung und Werte und so, die schlagen sich auch nieder im Klang und wie man Dinge kommuniziert. Und da geht es dann um den Klang der Marke und um die Tonalität, oder Lars?
Ja, genau. Also die Tonalität ist natürlich ein Thema, was sozusagen das ganze Thema Werte noch unterfüttert sozusagen, was noch dazu kommt. Also da geht es ja um die Wortwahl, um den Stil, wie spreche ich mit meinen Kunden, wie spreche ich nach außen. Ja, also habe ich so einen akademischen Stil, habe ich so einen lockeren Stil? Was ist der Charakter, nach dem ich nach außen bringen will? Also ich erlebe das häufig oder nicht, aber sehr oft zumindest zum Beispiel, auf der einen Plattform wird geduzt, auf der anderen wird gesiezt. Ja? Oder ich schreibe in der Beschreibung in dritter Person und auf einmal auf der Webseite habe ich total so einen direkten, lockeren Stil. Und dann da merkst du, das ist nicht aufeinander abgestimmt. Das ist keine einheitliche Brand Voice, die da sozusagen etabliert worden ist. Und diese Tonalität, ja, das ist wirklich, es ist einfach wert, sich damit zu beschäftigen, mit welchem Stil will ich nach außen gehen. Ne?
Ja, und es hat natürlich auch was damit zu tun, also wie man klingt natürlich, welche Worte man verwendet, aber auch wie man spricht. Also eben, du hast das Akademische angesprochen, kommt natürlich auch ganz arg auf die Zielgruppe an, ja, wen will ich erreichen? Und dann kommt da noch dazu, und das macht es eben, wie schon gesagt, so komplex, sowas zu etablieren und darüber nachzudenken. Dann gibt es dann natürlich so Sachen wie Barrierefreiheit Stärkungsgesetz, ja, wo man eben auch einfache Sprache haben muss. Also das muss da ja auch alles mit dazu kommen, ne? Also und bedacht werden, ja. Und dann geht es natürlich auch darum, ne, wie spricht man eher dann also akademisch oder spricht man herzlich oder spricht man frech oder ist man seriös? Ich meine, gut, herzlich und seriös schließen sich jetzt nicht aus und sachlich und seriös, ja, das ist irgendwie so, aber das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Und bei all dem reden wir ja immer über Worte und wie man klingt und so weiter, aber Lars, weißt du, über was die Leute oder die Unternehmen ganz wenig sprechen, finde ich, über Sound, über Corporate Sound Design, über Corporate Sound. Also wie klinge ich? Und da, mein Lieber, komme ich zum Content-Fundstück der Woche. Einen Moment bitte. Das Content-Fundstück der Woche.
Yes.
Genau. Du hast eins mitgebracht. Was hast du mitgebracht?
Ja, wir haben mal wieder Spotify an der Angel. Aber diesmal vielleicht ein bisschen positiver. Zumindest auf den ersten Blick. Ich freue mich auf deine Einschätzung jetzt schon. Du bist ja der Verfechter von Spotify.
Ja, genau. Nein, bin ich nicht, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ironie.
Hört euch noch mal
also Ironie.
Die letzte Folge an.
Nein, genau. Nein, also erstmal, ja, was Spotify ist ja groß geworden durch ihren sozusagen Algorithmus im Musikbereich. Also die sind dadurch bekannt geworden, dass sie es geschafft haben, einem sozusagen diesen Stream, also sozusagen immer Musik zu empfehlen, die halt extrem gut zu der eigenen, zu einem eigenen Geschmack passt. Ja, und das war sozusagen das Alleinstellungsmerkmal, wo Spotify groß geworden ist dadurch, dass sie es geschafft haben, einem immer wieder was zu empfehlen, wo man sagt, wow, ja, das passt eigentlich genau zu meinem Geschmack. Also so einen sehr ausgetüfteten Algorithmus. Und den haben sie jetzt so ein Stück weit auch auf Podcast angewendet, dem sie jetzt auch einfach sagen, okay, ach, du hörst alles gesagt, dann passt ja auch der Podcast, was weiß ich, bla 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 zu dir, den hört der auch mal rein. Oder du hörst ja, was weiß ich, den also Bücherstaplerin-Podcast, dann hör auch mal bei
Content-Mosaik
rein. Hör mal Content-Mosaik rein, genau.
Also eigentlich so ja. Amazon-mäßig, andere kauften auch.
So genau, nur halt auf der Hörebene und da werden halt auch so Hörverhalten halt auch ausgewertet. Also wenn ich jetzt überall nur 20 Sekunden reingehört habe, dann weiß das der Algorithmus, dann hat dir das wahrscheinlich nicht so gefallen. Aber wenn du überall 80% durchgehört hast, sozusagen, dann ist das ein Zeichen dafür, okay, das scheint sozusagen von Interesse zu sein. Und das wird dann entsprechend auch höher bewertet.
Aber wird dir das, also ist es bei dir schon so ausgerollt?
Ja.
Weil ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es bei mir so ist. Also da ist nur so Shishi für dich ausgewählt.
Was heißt Shishi?
Ja, also ich will jetzt nicht das Eiswort sagen, ach sondern so. Shishi halt.
Ja,
also warte, bei mir zum Beispiel steht jetzt, also ich nutze Spotify jetzt nicht so oft, nur wenn ich...
Also ich habe auch keinen Spotify Premium Account, insofern, aber auch bei mir im Free Account wird es angezeigt. Also wenn ich mit der App draufgehe.
Ja, ja, warte mal kurz.
Ja, immer
bei mir wird es auch angezeigt, aber für dich ausgewählt Geschwisterliebe einmal eins mit meinem Bruder. Ja. Was interessiert mich das? Ich höre ganz andere Sachen. Warum schlägt er mir das vor?
Valerie, du weißt, kennst deine eigenen Wünsche nicht hier. Das
also das ist noch ausbaufähig, Spotify. Total, total bescheuert.
Ich glaube, ich will dem jetzt nicht da irgendwie, ich habe es überhaupt nicht bewegt. Ich weiß nicht, ob es gut ist oder schlecht ist. Ich nutze es ja kaum. Wie das mit Algorithmen immer so ist, ich glaube, du musst es relativ viel nutzen, damit der Algorithmus auch halbwegs was Vernünftiges ausspuckt. Ja, also wenn du da vielleicht nur 3 Podcasts drüber hörst oder gar nicht, dann wird es wahrscheinlich auch nicht besonders viele gute Ergebnisse erzielen. Aber das ist jetzt einfach nur mal so eine These, die ich in den Raum stelle. Fakt ist, dass sie halt das ausgerollt haben. Ich bin gespannt. Also ich bin ja, wie gesagt, gar kein großer Nutzer. Ich würde sagen, wir melden mal demnächst mal eine Umfrage auf Social Media dazu machen und mal unsere Hörer fragen, was sie davon halten. Und gerne gibt uns mal Rückmeldungen, wenn der eine oder andere, der das vielleicht auch schon nutzt. Weil, ja, wie gesagt, mir ist es aufgefallen, erstmal eine spannende Funktion, weil es kaum andere Apps gibt, die es halt so in der Art machen. Aber wie du schon sagst, es kann natürlich auch totaler Müll rauskommen. Ja.
Also. Ja, ist halt vielleicht einfach nicht trainiert, aber siehst du, will ich gar nicht trainieren. Spotify ist böse.
Ja, was würdest du denn? Wie würdest du das wünschen, wenn du jetzt einen Wunsch offen hättest?
Also als Hörer.
Ja, als Hörer.
Als Hörer würde ich mir wünschen, dass die Suchfunktionen der Podcatcher einfach gut funktionieren.
Ja, gut.
Oder dass ich aufgrund einer guten Google-Suche beziehungsweise eines SEO-optimierten Podcasts den Podcast finde, den ich gerne möchte. Ja, oder keine Ahnung, dass mir irgendeiner einen guten empfiehlt oder whatever. Also ich bin ja auch so eine Podcast-Empfehlerin.
Ja.
Mit mir können die, also eigentlich sollte ich jetzt langsam mal so Affiliate-Links
Aber man kann ja mittlerweile auch bei, und es gibt auch, das will ich ja doch nochmal erwähnen, auch wenn es jetzt ein bisschen darüber hinausgeht, aber du kannst bei Spotify jetzt auch sozusagen Minuten genau, glaube ich, auch dann sagen, an der Stelle so ein Spotify-Links einbauen, wo du sagst, okay, ich empfehle jetzt zum Beispiel den anderen Podcast und dass du sozusagen so Links einbaust in diese Zeitleiste.
Also, in welche Zeitleiste?
Also in diese, also in sozusagen in deine, du sagst jetzt bei Minute 3 hast du irgendwie über den Podcast so und so gesprochen und dann wird halt, wenn du bei Minute 3 ist, wird dieser Link halt angezeigt in der App.
Automatisiert. Ja,
Also genau, also musst du natürlich den Link da an der Stelle reinstellen. Der wird dann,
also muss ich aktiv den Link da reinstellen.
Also er wird jetzt nicht vom Algorithmus rausgesucht. Aber das sind
Kapitelmarken, oder? Mit Links halt.
Ja, sozusagen wie Kapitelmarken mit Links.
Haben wir auch schon.
Siehst du, da bin ich schon wieder, da bist du. Da hast du mich.
Das läuft schon seit der ersten Folge.
Mit Links, ja, mit krass.
Mit Links, ja.
Okay, da siehst du. Aber ich weiß, guck's dir mal an, vielleicht ist das noch weitergehend. Es gibt ja, wir haben ja auch schon, vielleicht da nochmal der Hinweis auf die Folge zu der, da war das, glaube ich, als Konfunkstück der Woche gewesen, mit diesem, jetzt habe ich den Namen natürlich vergessen, mit dieser anderen App, diese Social Media App.
Ach so, Clubhouse.
Nein,
Clubhouse. Campfire.
Campfire FM, die so einen ähnlichen Ansatz machen. Und die, ich habe den Eindruck, die betteln gerade ein bisschen umeinander, was um diese ganzen, sag ich mal, diese Social Media Funktionen einzubauen. Ja, ja, mal ganz gespannt, wie es weitergeht.
Ja, ich auch. Da sollten wir vielleicht Ende des Jahres nochmal drüber sprechen.
Auf alle Fälle.
Über Campfire. Na gut, dann haben wir das Fundstück beendet.
Yes.
Genau, die emotionale Positionierung in der Praxis haben wir schon ein bisschen angesprochen. Ja. Wie sieht's aus? Also ich würde sagen, ja, emotional oder Emotionen zu transportieren oder Werte zu transportieren geht ja auf jeden Fall auch über unsere menschliche Stimme. Und deswegen bin ich ja ein großer Verfechter von Corporate Podcasts.
Mhm.
Also das würde ich auf alle Fälle als allererstes mal machen. Ne? Content-Formate, den emotionalen Aspekt sichtbar machen, Stimme. Stimme und Menschen, die auch eine schöne Stimme haben und die auch schön was erzählen können über das Unternehmen und auch authentisch sind. Also das ist ja immer so. Natürlich sind es loyale Mitarbeiter, meistens sind es langjährige Mitarbeiter. Aber das ist so, ja, das ist so, das Podcasting, glaube ich, emotionaler geht's nicht. Du gehst direkt ins Ohr deiner potenziellen Kunden oder deiner Kunden und Fans oder potenziellen neuen Mitarbeitern. Und
wenn du dann noch eine spannende Geschichte erzählst, dann bleibt dir auch noch richtig hängen.
Wo das dann auch durchscheint, ne, was so die Werte sind und die Haltung und die Tonalität. Das ist schon cool, ja. Das wäre super.
Genau.
Und was du natürlich sagst, ist, Werte müssen, also mit Taten sichtbar gemacht werden. Und selbstverständlich ist es auch so, ne, alles, was man dann spricht oder schreibt und publiziert und in den Äther gibt, sollte schon der Wahrheit entsprechen und sollte auf gar keinen Fall Greenwashing sein.
Ja, das ist halt immer so ein Thema, ne? Also genau, also alles, was wir da draußen bringen, wir müssen halt auch beweisen, dass wir das auch so machen. Ne?
Genau.
Also heutzutage kann man es einfach auch relativ schnell nachprüfen. Ja? Die Kunden sind halt heute einfach mega informiert. Und wenn ich da irgendwas in Äther blase und es nicht zu mir passt, oder dann kann ich mich da auch ganz schön in die Nesseln setzen. Also insofern, und ich bin da kein großer Freund von irgendwelchen großen Versprechen.
Ja, so ist es. Aber dann ist es natürlich auch so, ne, dann tappt man auch so ein bisschen in die Menschlichkeitsfalle, ne? Wir haben alle ein Fremdbild und ein Selbstbild und manchmal passt es nicht übereinander. Und da ist natürlich dann wichtig, wie überprüft man denn regelmäßig, ob die eigenen Kommunikationen noch zu den gelebten Werten passt? Und da erinnere ich mal so ein bisschen an die Anfangsfragen. Beispiele für Leitfragen zur Wertefindung, das kann man ja in regelmäßigen Abständen einfach mal machen und dann mal gucken, ob das noch alles so zusammenpasst. Und halt, gehört natürlich auch Mut dazu und Selbstreflexion, die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren und Empathie. Und dann klappt es schon.
Ja. Und das ganze Thema Positionierung, das ist ja immer das, die Grundbotschaft, die eigentlich über alle Folgen jetzt sozusagen drüber geht. Positionierung ist nie in Stein gemeißelt. Ja, es geht immer wieder darum, sich nochmal zu reflektieren nach einer Zeit und zu gucken, passt das noch, wie du schon sagst, passt das überhaupt, was ich da erzähle? Sind das wirklich meine Werte und entspricht das auch dem, was meine Kunden zum Beispiel über mich denken? Und das immer wieder abzuchecken sozusagen mit so Feedback-Schleifen auch, weil ja, sonst kann man sich natürlich auch ein Stück weit was vorlügen, wenn du so willst, ja.
Ja, so ist es.
Ja, und es geht jetzt für den eigenen Selbstständigen, aber natürlich auch für ein mittelständisches Unternehmen, ja. Die können sich auch denken, dass sie irgendwie, keine Ahnung, die, was auch immer, dass sie zum Beispiel die Nummer eins in dem Thema Nachhaltigkeit sind und die Kunden denken was ganz anderes, ja. Also, und das sind so Themen, die haben so viel, sozusagen, da steckt so viel drin, die müssen halt auch immer wieder abgecheckt werden. Passt das wirklich?
Ja. Ja, so ist es.
Ja.
Ja, gut. Dann haben wir es, oder?
Dann sind wir schon beim Fazit und beim Ausblick, ne? Also,
richtig.
Ich glaube, wir haben mal einen schönen Rundumschlag gebracht, was das Thema Werte, Tonalität und so weiter angeht. Also wir haben wirklich angefangen, ja, worauf kommt es wirklich an bei den Werten? Was sind überhaupt Unternehmenswerte? Ne? Also da nochmal zu schauen, wie kriege ich die raus, dass die interpretationsfrei sind und so weiter, zur Zielgruppe passen etc. Und natürlich dann die Werte zu finden. Wir haben ja nun verschiedene Methoden vorgestellt. Guckt mal danach, welche Methode am besten zu euch passt. Es muss ja nicht nur die eine Methode sein, vielleicht kann man die auch miteinander kombinieren. Es bringt auf alle Fälle extrem viel. Man kann das entweder selber für sich selber machen oder man sucht sich halt einen Experten, mit dem man diese Positionierung, also diese Werte findet, um den Außenblick natürlich zu haben. Das gilt so viel für Selbstständige als auch für kleine oder größere Unternehmen. Und ja, dann kommen wir halt zum Thema Tonalität. Das gehört natürlich alles miteinander zusammen, die Brand Voice für sich zu entwickeln. Und den richtigen Stil zu entwickeln, das richtige Format zu finden. Und natürlich, wie stelle ich mich in der Kommunikation nachher auf? Meine Haltung, ja, das hast du ja eben auch schon schön ausgeführt, einfach dieses, dass ich auch kritikfähig bin natürlich. Wenn ich Haltung zeige, muss ich kritikfähig sein. Das heißt nicht, dass ich irgendwelche sozusagen Kommentare unter der Gürtellinie akzeptiere. Da kann man ja klar einen Cut machen. Aber es geht darum, dass ich überhaupt bereit bin zu interagieren. Da geht es ja schon los. Und vielleicht da ein Satz vielleicht noch dazu, darüber im Klaren bin, dass ich das auch Ressourcen brauche. Ja, also Ressourcen benötigt. Also wenn ich nach außen Content-Marketing mache, muss ich auch die Ressourcen haben, sozusagen das Feedback sozusagen zu bewältigen, wenn ich welches kriege. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil es ist nicht nur Einbahnstraße. Ja, ich denke, wir haben wirklich einen großen Rundumschlag gemacht heute zu dem Thema und ich wäre extrem interessiert daran, ihr, liebe Hörer, was ihr dazu denkt zu dem Thema und gebt uns da gerne ein Feedback, bewertet uns und teilt natürlich auch gerne unsere Folge.
Ja, und abonniert den Podcast auf jeden Fall. Das setzt das ja alles voraus. Gut, dann bis zum nächsten Mal, Lars. Ciao, ciao.
Auf bald und tschüss.